Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Der Einstieg in die Hausarbeit, eine Idee für die Masterarbeit, das Thema für den nächsten Podcast. Manchmal fehlt es uns an Kreativität, um Aufgaben zu erledigen. Da hilft Quasseln mehr als Grübeln, das ist schon länger bekannt. Zwei Forschende aus Düsseldorf und New York haben anhand von 65 Millionen Veröffentlichungen und Patenten untersucht, wie viele Menschen an dem Gedankenaustausch beteiligt sein sollten, damit er am effektivsten ist. Sie sagen, dass kleine Gruppen kreativer sind als große und ideal für den Gedankenaustausch sind zwei Menschen. Die Dynamik in großen Gruppen stört ihrer Meinung nach eher den kreativen Prozess. Grund dafür ist, dass oft nicht die klügsten Stimmen dominieren, sondern die lautesten. Im Zwiegespräch empfehlen sie außerdem die Ja-und-außerdem-Methode. Also anstatt Schwachstellen in der Argumentation des Gegenübers zu suchen, solle man den Impuls des Gegenübers bestätigen und dann seine eigene Idee ergänzen. Chronische Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Kopfschmerzen und Schwindel. Schätzungsweise 5% aller Corona-Infizierten leiden an Long-Covid. Weil noch so wenig über die Spätfolgen bekannt ist, ist es nicht ganz einfach, eine klare Diagnose zu stellen oder Long-Covid zu behandeln. Ein Forschungsteam unter Leitung der Uni Zürich ist jetzt einen Schritt weiter. Es hat 270 Blutproben untersucht von Menschen mit und ohne Long-Covid. Im Blut der Long-Covid-Betroffenen entdeckten die Forschenden eine Auffälligkeit, einen Mangel an einem bestimmten Protein, das zum Immunsystem gehört. Normalerweise ist es dafür zuständig, Krankheitserreger und kaputte Zellen zu entsorgen. Der Mangel könnte auch die typischen Symptome erklären, wie dauernde Entzündungen und verklumpte Blutzellen. Bestätigen sich die Ergebnisse in weiteren Studien, könnte der Proteinmangel in Zukunft als Biomarker für Long-Covid dienen. Mit einer Blutprobe ließe sich dann schnell eine Diagnose stellen. Das Protein wäre nicht der erste Kandidat für so einen Biomarker. Zum Beispiel könnte auch ein Mangel an Hormonen wie Testosteron und Cortisol auf Long-Covid hinweisen. Rewilding, der Natur ihren Raum zurückgeben, das ist gerade ein ziemlich angesagtes Konzept unter Naturschützenden. Die Idee, Landschaften einfach sich selbst überlassen oder mit kleinen Eingriffen nachhelfen, zum Beispiel Flussläufe wiederherstellen oder Tiere wieder ansiedeln. Ein weiterer Vorteil, offenbar ist die Bevölkerung dafür relativ offen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung. Es hat in Deutschland und Polen landesweit jeweils 1000 Menschen befragt, was sie von einem Rewilding im Oder-Delta halten würden. Ergebnis: Die meisten waren dafür nicht nur offen, sondern auch bereit, mehr Steuern zu bezahlen für besonders effektive Maßnahmen und besonders, wenn dadurch große Tiere wie Elche, Bisons oder Wölfe zurückkehren würden. Allerdings galt das nicht für die Menschen, die in dem Gebiet lebten. Die wollten zum Beispiel keine fleischfressenden großen Tiere haben wie den Wolf und lehnten auch natürliche Überflutungen im Mündungsgebiet der Oder ab. Megalodon gilt als größter Hai, der je auf der Erde gelebt hat. Aber eine neue Studie sagt, er war offenbar schlanker als bisher angenommen. Bisher haben die Forschenden geschätzt, dass Megalodon bis zu 20 Meter lang war. Allerdings wurde diese Größe nur anhand von Zähnen und Wirbeln geschätzt, die man von den Millionen Jahre alten Riesen noch gefunden hat. Deshalb wurde bisher der moderne weiße Hai als Modell verwendet. Der Megalodon-Körper wurde also als rund und gedrungen dargestellt. Für die neue Studie haben sich die Forschenden den Fossilbestand nochmal angeschaut. Sie schließen daraus, dass Megalodon offenbar eher so aussah wie ein moderner Makohai, also deutlich schlanker war und eventuell sogar noch länger als bisher angenommen. Die Forschenden sagen, dass der Lebensstil des Hais mit den neuen Erkenntnissen nochmal neu untersucht werden muss. Dann wird eventuell auch klar, warum Megalodon ausgestorben ist. Ordnung ist das halbe Leben. Im Zellkern gilt das auf jeden Fall. 2 Meter DNA sind dort auf einer winzigen Fläche von wenigen Mikrometern zusammengefaltet. Damit Gene möglichst schnell abgelesen werden können, muss immer klar sein, wo sie sich befinden. Ein Forschungsteam unter Leitung der Uni Innsbruck hat ein wichtiges Protein identifiziert, das daran beteiligt ist. Wie eine Art Genommanager sorgt es dafür, dass der Aufbau der DNA stimmt und dass hunderte Gene immer am richtigen Platz sind, und zwar vor allem Gene, die mit Intelligenz und Kognition zu tun haben. Wenn das Protein fehlt, könnte das das Risiko für Krankheiten verstärken, die mit dem Gehirn zu tun haben. Zu solchen Krankheiten zählen zum Beispiel Depressionen, Schizophrenie und Demenz. Die Forschenden sagen, wenn sie recht haben, könnte man in Zukunft neue Medikamente entwickeln, die direkt am Zellkern ansetzen, statt wie bisher oft an den Nervenverbindungen. Auf Helgoland ist eine Rekordzahl von Kegelrobbenbabys gezählt worden. Der Verein Jorsand meldet, dass in dieser Wurfsaison an einem Tag 793 Jungtiere an den Stränden der Hochseeinsel erfasst wurden. Das seien so viele wie noch nie in einem Winter. Wie viele Kegelrobben insgesamt geboren wurden, ist nicht bekannt. Geschätzt werden 850 bis 900 Geburten. Die Kegelrobbenbabys kommen zwischen November und Januar zur Welt. Anders als Seehundbabys können sie in ihren ersten Lebenswochen mit ihrem weißen, langhaarigen Babyfell nicht schwimmen. Sie bleiben deshalb am Strand, während ihre Robbenmütter im Meer nach Nahrung jagen. Erst nach dem Fellwechsel gehen die kleinen Robben ins Wasser. Kegelrobben waren an deutschen Küsten lange Zeit ausgerottet. Mittlerweile stehen sie unter Naturschutz. Seit den 1980er Jahren wächst ihr Bestand im Wattenmeer wieder.
Deutschlandfunk Nova.